Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und spreche heute mit einem Outdoor-Urgestein, wenn ich das so sagen darf, nämlich mit dem Testredakteur Frank Wacker. Hallo Frank.
Hallo.
Und ich bin auch ganz arg froh, dass ich den Frank zu dem Thema habe. Es ist ein wichtiges Thema, nämlich gute Nächte. Wie schlafe ich wirklich gut draußen bei verschiedenen Temperaturen? Ist ja genau das, was einen immer bewegt, ne? Oh, draußen ist man doch irgendwie den Dingen ein bisschen ausgesetzt. Und wie schaffe ich es trotzdem, dass ich da eine gute Nacht verbringe? Ein Hinweis in eigener Sache: in Heft 1025, das am 2.9. am Kiosk ist, ist ein großer Schlafsacktest in Outdoor. Sind 15 Schlafsäcke, Daune und Kunstfaser, vom dünnen Sommerschlafsack bis zum dicken 3-Jahreszeiten-Schlafsack, und es ist auch ein Best-of-Isomatte drin, also die besten Testmodelle werden da vorgestellt und es wird auch ein bisschen auf die Funktion und den Wert von Isomatten eingegangen, das nur vorausgeschickt. Als erstes möchte ich so ein bisschen eine Szene, ein Bild im Kopf entwerfen. Man kennt es ja vielleicht, man hat das Zelt fein aufgebaut, das Wetter ist nicht optimal. Man verbringt die Nacht draußen und wacht dann kalt und womöglich sogar nass auf, hat sich durch die Nacht durchgezittert, möchte die Tour fortsetzen, muss sie vielleicht auch fortsetzen, weil man einfach ein bisschen ab der Zivilisation ist. Was, Frank, hat man falsch gemacht, wenn man so aufwacht?
Also gibt's natürlich unterschiedliche Gründe dafür. Es ist dann immer schwierig, das aus der Ferne zu beurteilen. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass wenn man schon völlig verfroren in den Schlafsack reinkriecht, dann ist es ganz, ganz schwer, dass man nachts wieder warm wird, weil Schlafsack und auch Isomatte, das sind ja keine Heizkörper, sondern die funktionieren letzten Endes wie eine Thermoskanne. Also wenn ich kalt reingehe, dann bleibe ich halt auch kalt.
Das heißt, ich muss das dann erst selber sozusagen aufwärmen. Und wenn ich damit eigentlich schon zu kalten Temperaturen reinsteige, ist halt mit dem Aufwärmen auch eher schlecht.
Genau, also kann man zum Beispiel, was ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel einfach, bevor man dann ins Bett geht, vielleicht noch ein paar Mal ums Zelt laufen, ein paar Kniebeugen machen oder wie auch immer, einfach sich anstrengen, damit der Körper auf Betriebstemperatur kommt, Becher heißen Tee trinken. Oder sich auch einen Wassersack mit warmem, also nicht kochendem, aber warmem Wasser füllen und den in den Schlafsack legen, letzten Endes, um das einfach vorzuwärmen. Funktioniert super als Warmflasche.
Muss man darauf achten, dass man den sauber zudreht, weil wenn da was ausläuft, dann hat man natürlich den gegenteiligen Effekt.
Genau. Und was dann auch noch hilft, ist zum Beispiel ein eigener Schlafanzug für abends, also irgendwie feine Merino-Wäsche, in die man reinschlüpfen kann, weil wenn natürlich, wenn man so durchgeschwitzte Sachen anhat vom Tag, das ist natürlich für nachts dann auch unangenehm. Und da kann man tatsächlich auch immer ein bisschen frösteln, wenn die halt tendenziell eher ein bisschen feucht sind. Das wäre ein Grund. Kapuze zuziehen zum Beispiel ist auch sowas, was die Leute oft vergessen. Also wenn ich halt die, also einmal geht über den Kopf sehr, sehr viel Wärme verloren. Man hat aber auch das Problem, dass halt über die Öffnung ums Gesicht rum, da kann sehr, sehr viel Wärme ausströmen. Das ist dann wie, wenn man im Winter nachts Fenster offen lassen würde. Da wird es im Schlafzimmer dann auch richtig kalt. Also da zuziehen, und wenn man zu den Leuten zählt, die da dann eher Platzangst bekommen, die sollten beim Kauf auf jeden Fall darauf achten, dass sie einen Schlafsack kaufen, der so einen richtig prallen, fetten Wärmekragen hat. Das ist so eine extra Kammer auf Halshöhe, die dann da halt schon abdichtet. Weil dann bleibt halt die warme Luft definitiv auch im Schlafsack. Und bei so Leuten ist das so, die sollten sogar einen Schlafsack eher, also Schlafsack und Isomatte, eher wärmer wählen, weil halt einfach durch das, dass der Kopf nicht so optimal isoliert, dadurch einiges an Wärmeleistung auf der Strecke bleibt.
Also sich ein bisschen im Vorfeld auch Gedanken machen, was taugt mir individuell ganz gut, wie kann ich eben Isomatte und Schlafsack dann ein bisschen anpassen, dass ich eben, wenn ich Panik krieg, wenn alles zu ist. Ich mag es eigentlich auch eher, wenn der Kopf ein bisschen freier ist, aber klar, wenn es kalt ist, dann ziehe ich auch die Kapuze drüber, weil das ist ganz klar. Manchmal sogar eine Mütze drunter, ne? Wenn es richtig kalt wird, kann man sogar eine Mütze aufsetzen. Kommt man sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch oder doof vor, wenn man dann im Schlafsack noch eine Mütze aufsetzt, aber bringt schon was.
Ja, und es spricht auch nichts dagegen, zum Beispiel, wenn man eine Downjacke dabei hat und merkt, dass es im Schlafsack einfach nicht warm wird, weil der doch an der Grenze ist, dann die Downjacke im Schlafsack anzuziehen. Also diese Aussage, möglichst nichts im Schlafsack anziehen, das ist einfach falsch. Und
darauf wollte ich nämlich als nächstes eingehen. Genau. Früher hat man immer gesagt, ja, egal, auch wenn es kalt ist, möglichst alles ausziehen, im dünnsten Zeug in Schlafsack, quasi nackt reinliegen, das wäre das Allerbeste, dann wird man es am ehesten aufwärmen. Habe ich ehrlich gesagt nie gemacht, weil ich war da so ein bisschen fies vor, dann irgendwie so quasi nackt in den Schlafsack zu gehen. Also ich habe tapfer immer schon was angehabt und die neue Lehrmeinung ist auch eher, dass das richtig war, oder?
Ja, auf jeden Fall was anziehen. Ja, es ist ja oft so, dass kursieren irgendwelche Gerüchte, keine Ahnung, wie die entstanden sind. Also es ist ja natürlich tatsächlich so, wenn ich irgendwie völlig ausgekühlt bin, ich lege meine Wärmflasche in den Schlafsack, heiz den Schlafsack auf und habe dann natürlich irgendwie fette Downjacke und noch fette lange Unterhose an, dann ist tatsächlich so, da muss ja die Wärme erstmal durch diese Isolationsschichten durch, das macht dann auch keinen Sinn. Aber wenn ich merke im Prinzip, dass halt der Schlafsack an seiner Grenze ist und es von oben, also dass ich warm war und dann wird mir aber kühl, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich was Warmeres anzuziehen. Mhm. Und oft ist aber auch nicht der Schlafsack das Problem, was die Wärmeleistung angeht, sondern tatsächlich die Isomatte. Wir haben das in den 90ern entdeckt durch verschiedene Fälle. Also ich persönlich hatte die Erfahrung, dass ich mich mal in einer Nacht wirklich durch 15 cm Eis durchgeschmolzen habe. Und morgens in so einer richtigen, also ich lag richtig in einer Wanne drin, habe natürlich kein Auge zugemacht, weil ich so gefröstelt habe. Und das war die schlechte Isolation der Isomatte. Und dann haben wir auch festgestellt, dass Tester, die so ein ähnliches Temperaturempfinden haben, dass die im selben Schlafsack bei wirklich sehr unterschiedlichen Temperaturen schon gefroren hatten.
Mhm. Und je nach Isomatte meinst du?
Genau, und das Ergebnis war dann letzten Endes, das Problem war wirklich die Isomatte, dass wenn Leute mit so einer Isomatte unterwegs waren oder so ähnlich wie mit der ich mich durch das Eis durchgeschmolzen habe, dann kam der Schlafsack echt schon bei, hat man das Gefühl gehabt, der Schlafsack kommt bei 0 Grad ans Limit. Und wenn man eine besser isolierende Isomatte hatte, dann konnte man dem Schlafsack fast bis minus 10 Grad drin schlafen.
Ah, und, das ja, Problem die Isolierung war nicht, von genau, uns nicht zu unterschätzen, genau. Das stimmt.
Und ziemlich parallel liefen an der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen, das heißt die EMPA, haben die da Forschungen gemacht, auch zu dem Thema, und die haben dann festgestellt, dass eben über die Isomatte bis zu 4-mal mehr Wärme verloren gehen kann als über den Schlafsack.
Ach guck, das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich wusste immer, dass man sagt, irgendwie ist es wichtig, dass der Schlafsack passt, dass da keine Kältebrücken entstehen. Das ist ja auch, ich weiß es auch, ganz am Anfang habe ich mal mit so einem US-Army-Schlafsack ein elendschweres Daunenmodell, habe ich meine ersten Winterübernachtungen draußen gemacht. Das Problem war, ich hatte immer kalte Füße, weil das Ding mir einfach viel zu groß war. Das war wahrscheinlich für so ein 2-Meter-GI ausgerichtet. Und egal, wie ich es gemacht habe, also ich hatte immer Eisfüße. Klar, da war viel zu viel Raum. Was meinst du denn zu dem Thema passender Schlafsack?
Also ein Schlafsack sollte auch so gut als möglich passen. Also es gibt da Hersteller, die bieten verschiedene Längen an, sogar verschiedene Weiten.
Gibt sogar Frauenmodelle extra,
gibt, ne? Gibt da Frauenmodelle, die dann zum Teil in der Hüfte weiter sind. C2 Summit macht sogar so, dass die Frauenmodelle echt so um die 30% stärker gefüllt sind als die Herrenmodelle. Mhm. Und genauso und gleich viel kosten. Also das ist echt gigantisch, weil Frauen halt in der Regel schneller frieren als Herren. Und dann hast du halt 2 Modelle für den gleichen Temperaturbereich, aber das Darmmodell ist halt deutlich besser oder stärker gefüllt. Mhm. Und also grundsätzlich gilt beim Schlafsack erstmal nur dann kaufen, wenn man drin gelegen ist, weil nur beim Probeliegen merkt man, ob man sich drin wohlfühlt, ob die Kapuze gut passt, warme Kragen sauber sitzt, wenn er einen hat, und man sich eben auch im Schnitt wohlfühlt, weil es kann ja mal sein, also manche Schlafsäcke, die verjüngen sich im Kopfbereich schon früher. Da habe ich eher verhältnismäßig breite Schultern. Da habe ich dann das Problem, dass bei mir einfach beim, wenn ich dann einen Wärmekragen zuziehe zum Beispiel, dann drücken meine Schultern halt die Isolation zusammen und dann kriege ich an den Stellen kalte Stellen.
Also die berühmte Kältebrücke, die dann entsteht, genau. Weil wenn man einfach selber das durch den Körper schon verdrängt,
ja, die Isolation. Das ist, das merkt man aber eben wirklich nur, wenn man reinliegt. Wenn ich jetzt einen 5 cm längeren Hals hätte, wird das plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil meine Schultern weiter unten wären. Also das ist so, das ist letzten Endes individuelle Passform, wie beim Schuh oder wie beim Rucksack. Grundsätzlich gilt die Regel, also so eng wie nötig und so bequem, also oder so bequem wie möglich und so eng wie nötig, also weil man halt, wie du gesagt hast, wenn der Schlafsack zu weit ist, muss man natürlich mehr Luftvolumen erwärmen. Auf der anderen Seite ist es aber so, eben, wenn er zu eng ist, dann drücke ich die Füllung zusammen, das Beispiel vorhin bei mir mit den Schultern, und er isoliert halt schlechter. Also ich habe jetzt bei Wärmejacken, bei Downjacken haben wir mal so ein krasses Beispiel gehabt. Da waren wir im Kühlhaus bei minus 20 Grad und ich habe das eine Modell angezogen und habe so gedacht, naja, das sitzt schön körpernah und sowas, super. Bin da rein und mir war es so kalt. Da dachte ich, also bei der Füllmenge kann das eigentlich nicht sein. Dann habe ich die nächste Nummer größer angezogen und mir war bei 20 Grad mollig warm. Und es lag letzten Endes nur daran, dass in dem körperbetonteren Modell, dass ich da halt einfach die Füllung von innen so stark komprimiert habe, dass ein großer Teil der Isolation verloren gegangen ist. Und das, was ja hauptsächlich isoliert, ist ja die gebundene Luft. Und wenn ich natürlich die Füllung zusammendrücke, dann reduziert sich das Luftvolumen und damit natürlich das Isolationsvermögen.
Jetzt haben wir einiges schon zum Thema Kälte gehabt oder kühle Temperaturen. Wie ist es denn, wenn ich bei wirklich heißem Wetter zelten gehen will, draußen übernachten will, einen Trek habe, wo ich mehrere Nächte einfach im Zelt und auf meiner Isomatte verbringe? Wie richte ich dann mein Outdoor-Schlafzimmer ein, dass das passt?
Also da gibt's natürlich auch sehr dünn gefütterte Schlafsäcke, die ich da mitnehmen kann. Das ist natürlich der Königsweg, dass man sagt, ich gönne mir für Sommertouren oder Touren im warmen Süden oder sowas, da nehme ich einen sehr, sehr dünnen Schlafsack mit. Da sollte man wirklich ja auf sehr atmungsaktive Materialien drauf achten. Also bei
wenn man sie sonst wieder nass schwitzt und dann einfach auch ungut schläft.
Ne? Genau, also bei vielen Ultraleichtmaterialien ist es halt so, die müssen, weil die Stoffe so leicht sind, müssen die stark kalandert werden. Also kalandern, da läuft der Stoff dann zwischen zwei heißen Rollen durch und durch diesen Druck und die Temperatur verschmilzen letzten Endes die Gewebefäden etwas, um das Gewebe zu stabilisieren, weil es muss ja dauernd dicht sein oder wenn ich eine sehr hochwertige Kunstfaser habe, wo Mikrofasern drin sind, dann gilt das genau das Gleiche, damit die Faserstücke nicht rausdrücken.
Und dann ist weniger atmungsaktiv
durch das reduziert, starke Verkleben. Genau, das reduziert aber etwas die Atmungsaktivität. Also das ist wirklich auch eine Kunst, das vernünftig hinzukriegen. Mhm. Also bei super hochwertigen Schlafsäcken passt es in der Regel schon, das merkt man oft, also wenn sie so stark glänzen oder sowas, das ist ein Zeichen dafür, dass sie stark kalendriert sind. Die noch günstigere Variante ist, dass eine ganz dünne Beschichtungsschicht drauf kommt, nennen wir der Fachsprache Kisscoat. Das ist aber in der Regel fast noch schlechter. Also von daher ist da wirklich mal die Hand in den Schlafsack legen vorm Kauf und gucken, wie es sich anfühlt. Also wenn das Material dann auf der Hand auf dem Unterarm klebt, dann ist das nichts für warmes Wetter. Die andere Variante.
Guter Trick, um das mal so ein bisschen anzutesten, schon im Laden sozusagen.
Die andere Variante sind natürlich irgendwelche zusätzlichen Inlays, die man dann mitnimmt. Da legt man sich ins Inlay rein und wenn es wirklich richtig frisch oder wenn es dann frischer wird, mal eine kühlere Nacht, dann kann man einen Schlafsack immer noch als Decke nehmen.
Ja, wollte gerade sagen, es gibt ja auch immer mehr diese Kilts. Also die sind schon auf Decke ausgelegt. Das ist so eine Outdoor-Decke eigentlich, ne?
Genau, also Kilts, das sind im Prinzip die sind so, also gleichen von der Form, einem Schlafsack ohne Kapuze und ohne Reißverschluss, die man dann so offen hinlegen kann. Das kommt aus der Ultraleichtszene, soll natürlich Gewicht sparen, weil die sagen, wenn du auf dem Schlafsack drauflegst, auf der Isomatte, komprimierst du eh die Füllung, brauchst nicht. Ich persönlich bin jetzt kein so Fan von Kühls, weil ich die Erfahrung mache, also ich bewege mich beim Schlafen viel und dann zieht es halt in der Regel immer irgendwo. Es gibt dann noch die Variante, dass man die so mit Riemen unter der Isomatte durchschlafen kann, aber auch da merke ich, funktioniert bei mir nicht, weil ich es dann irgendwie ein bisschen einengend finde und ich kann es ja oben am Hals auch nicht so vernünftig abdichten, dass man da nicht diese Zugluft hat. Die Alternative, die es dazu gibt, die nennt sich Sanbivi. Das finde ich fantastisch. War eines von den Produkten, die mir gezeigt haben, dass ich über 30 Jahre lang draußen was vermisst habe. Was mir nie bewusst war, was vermisst. Ja, der so dieser Bettdeckenähnliche Schlafkomfort, wo du zum Beispiel auch zum Teil die Decke mit beiden Händen nimmst und dich irgendwie so reinkuschelst, was ja beim Schlafsack, wenn du den um den Hals schließt, nicht funktioniert. Und beim Zenbivi ist es so, das besteht im Prinzip aus einem Mattenüberzug. Da sind seitliche Paneele dran und der Mattenüberzug hat oben auch eine isolierte Kapuze. Dass der Kopf gut geschützt ist.
Ja.
Und dann kannst du einen Quilt an diesem Mattenbezug befestigen. Und das ist aber.
Reißverschluss, oder?
Nein, das wird über Schlaufen wird es bei den leicht, Schlaufen, Ösen wird es bei den leichtesten, oder Haken wird es bei den leichtesten Varianten gemacht. Das hört sich banal an, da stecken aber rund 20 Jahre Entwicklung drin von einem der klügsten Köpfe aus der Outdoor-Branche, die ich kenne. Und das ist wieder ein Beweis dafür, dass halt manchmal die vermeintlich einfachen Dinge, dass da wahnsinnig viel Gehirnschmalz drinsteckt. Und also ich habe Zenbivi wirklich auch bei Temperaturen bis minus 10 Grad eingesetzt zum Testen. Habe bei diesem minus 10 Grad auch nur in der kurzen Unterhose und im T-Shirt geschlafen, um zu gucken, ob es irgendwo zieht. Es hat nicht gezogen, also das ist wirklich.
Obwohl das nur durch Schlaufen eigentlich am Untergrund befestigt ist.
Ja, das ist eben das Geniale an diesem Konzept, dass es unfassbar gut funktioniert. Ich bin da mittlerweile richtig Fan davon und wenn es mir jetzt nicht auf minimales Gewicht und Packmaß ankommt, dann nehme ich tatsächlich oft lieber ein Zenbivi-Bett mit als einen klassischen Schlafsack. Nur wenn ich halt eben sage, okay, hier, ich möchte leicht und mit kleinem Rucksack unterwegs sein, dann gibt es nach wie vor keine Alternative zum klassischen Schlafsack.
Und eine Isomatte nehme ich dann aber trotzdem mit. Ich kombiniere das nur. Ich verbinde das nur, dieses Zenbivi mit der Isomatte. Genau. Da kann ich ja dann immer noch die nehmen, die mir am meisten taugt, von der Dicke oder der Breite oder so her. Und den Rest. Aber es ist interessant, ne? Jetzt könnten wir eigentlich meinen Schlafsack neu erfinden, da kommt nichts mehr, weil das ist einfach eine Höhle in verschiedenen Formen. Und jetzt das Zenbivi, das klingt ja wirklich nochmal ganz interessant, einfach nach einer Neuerung, die es so noch nicht gegeben hat.
Genau, also in der Art gab es das noch nicht. Und und ich kann jedem raten, der das Kühl hat, irgendwie so richtig gut schläft beim Schlafsack, nicht das mal auszuprobieren, sich anzugucken.
Ja. Ist es teurer als ein herkömmlicher Schlafsack?
Nee, es sind halt auch sehr einfach sehr hochwertige Materialien natürlich und damit bewegst du dich natürlich im Bereich von hochwertigen Down- oder Kunstfaserschlafsäcken, aber in der Summe.
Magst du da mal eine Hausnummer sagen, was das so?
Boah, wahrscheinlich, also jetzt weiß ich jetzt gar nicht so so auswendig, weil ich da jetzt in letzter Zeit nicht mehr geguckt habe. Aber je nach Temperaturbereich, klar, für das System auch 450, 500 Euro. Aber so kosten auch die, also Teil,
ja.
Die grauen Schlafsäcke, die man im...
So in die Richtung hätte ich jetzt auch mal geschätzt, aber ich dachte, du bist da näher dran noch an Preisen, deswegen frage ich dich direkt, bevor ich mich mit einer komischen Schätzung hier selber aufs Glatteis führe. Gut, jetzt haben wir gesagt, okay, bei Wärme mache ich so und so, wenn ich jetzt eine beinharte Wintertour vorhabe, also wirklich draußen... Echt Minustemperaturen im Schnee, auch mit dem Zelt natürlich. Also da möchte man vielleicht auch wirklich nicht mehr mit dem Biwaksack dann rausgehen, sondern nimmt man sich dann auch noch ein Zelt mit, das vielleicht auch den einen oder anderen Schneesturm oder übles Wetter mal abhält. Wie rüste ich mich dann aus? Nehme ich dann vielleicht eine Extradecke mit oder also, was würdest du da sagen?
Für jemanden, der häufig Wintertouren macht, empfiehlt sich natürlich ein super warmer Winterschlafsack, weil das natürlich das Effektivste ist. Seinen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack zum Beispiel durch einen Überschlafsack aufzupeppen, das funktioniert natürlich auch, ist ein bisschen lästiger. Oder was ich auch schon gemacht habe, schon mehr oder weniger einfach eine größere Kunstfaserdecke mitzunehmen, die ich über den Schlafsack lege. Mhm. Das hat auch den Vorteil, dass, also wenn der Innenschlafsack ein Daunenschlafsack ist, Daunenschlafsäcke haben ja wirklich bei Feuchtigkeit das Problem, dass dann halt die Daune stark verklumpt und massiv an Wärmeleistung verliert und auch kaum noch trocknet. Und mit so einer Kunstfaserdecke, aber letzten Endes auch im Überschlafsack aus Kunstfaser, ist oft so, dass man halt den Taupunkt eher, dass der dann außerhalb des Daunenschlafsacks liegt und da bleibt der trocken. Mhm. Und wenn der Tau letzten Endes dann irgendwo auf der Innenseite von der Kunstfaserdecke gefriert, kann der am nächsten Morgen halt einfach ausschütten.
Ja.
Die andere Variante ist, wenn man den Schlafsack vor Feuchtigkeit von innen schützen möchte, ist dann zusätzlicher Vapor Barrier Liner. Das ist also ein dampfdichter Innensack.
Aber dann liege ich doch in meiner eigenen Feuchtigkeit sozusagen.
Ja, man liegt im eigenen Saft. Das ist aber weniger krass, als man sich das im Allgemeinen vorstellt. Weil,
also den muss von man der richtig, Vorstellung her finde ich schon genau. So ein bisschen, wie viel verliert man bis zu 2 Liter in der Nacht, ne, wenn man sich überlegt, man liegt dann da so in seinem eigen gebauten Pfützchen drin.
Genau, und das ist aber nicht so. Weil ich muss ihn zumachen, ich darf auch nicht zu viel im Vapor Barrier Liner anhaben. Sondern wirklich.
Da nur dann doch dünne, eher wird genau, diese alte eine, Regel weniger an.
Ja, eine dünne Bekleidungsschicht, die dazu führt, dass sich relativ schnell um die Haut rum eine hohe Luftfeuchtigkeit einstellt, weil dann reduziert der Körper die Schweißproduktion.
Ah, okay.
Genau. Mhm. Und weil, solange, wenn die Feuchtigkeit zur Kühlung nicht mehr verdunsten kann, dann stellt der Körper die Produktion ein.
Ah,
und,
okay.
Das ist was. Das weiß die Physiologie noch nicht. Aber letzten Endes ist wirklich so ich nutze einen Barrier Liner seit den 90er Jahren und habe da halt damals, als ich drauf gekommen bin, viel mit Bergsteigern und Outdoorern gesprochen, die das machen. Und die haben eben alle diese Erfahrung gemacht. Mhm. Mhm. Da gab es sogar Bergsteiger, die haben bewusst einen Vapor Barrier Liner genommen, weil sie gemerkt haben, sie müssen dann weniger trinken. Und im Winter musst du einen Schnee schmelzen, brauchst dafür unglaublich viel Brennstoff. Und wenn du deine Feuchtigkeitsaufnahme reduzieren kannst, gewinnst natürlich unheimlich viel. Und diese Erkenntnis hat uns dann später auch bei Bekleidungstests geholfen, weil wir dann plötzlich verstanden haben, dass wenn du eine weniger dampfdurchlässige Jacke hast, wo Feuchtigkeit nicht mehr so effektiv verdunsten kann, dass halt eben die Schweißproduktion zurückgefahren wird. Und dass du, wenn du eine hochatmungsaktive Jacke hast, mit der dann du dich einfach, mit der du einfach Vollgas geben kannst, da produziert der Körper dann mehr Schweiß, weil über den Schweiß die benötigte Kühlung passiert. Ja. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass du eine dampfdurchlässigere Jacke hast, die innen erstmal stärker feucht wird in der Anstrengungsphase. Mhm. Dann auch wieder schnell abtrocknet, weil die Feuchtigkeit dann entweichen kann. Und das geht mittlerweile sogar so weit, dass wir zum Teil feststellen, dass wenn du unterschiedliche Materialien hast, die unterschiedlich stark dampfdurchlässig sind, dass dann wirklich die Bereiche, wo das dampfdurchlässigere Material sind, dass die innen feucht werden und die anderen trocken bleiben.
Boah, ja gut, das kann man natürlich auch auf den Schlafsack übertragen. Also ich habe sonst immer so ein Fleece-Inlet dann auch teilweise mitgenommen bei kälteren Temperaturen, gerade um einen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack aufzupeppen, weil sie es dann auch einfach kuschelig anfühlt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein psychologischer Trick ein bisschen dabei. Ne? Sich es gemütlich machen, dann hat man auch einfach den Eindruck, dass man nicht friert. Also
Also das spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da könnten wir jetzt in das Thema Hormonausschüttung im Körper einsteigen.
Aber das machen wir nicht. Genau. Ein bisschen arg weit, glaube ich.
das wird den Rahmen sprengen. Ja, ich habe da gerade ein paar interessante Studien zu dem Thema gelesen und wie sich eben aufs Wohlfinden auswirkt. Das sollte aber, also auch Inlay und Fließinnenschlaf, sagt, das sollte man vorab auf jeden Fall auch mal probieren. Also für dich funktioniert es klasse. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wahrscheinlich, weil ich mich halt so viel bewege, ich verhedder mich dann eher drin.
Das kann passieren, dann hat man die Reißverschlüsse an ganz blöden Stellen im Gegensatz zueinander und muss dann sich morgens erstmal Houdini-mäßig aus seiner Schlafhöhle da wieder rauswickeln.
Und beim Vapor-Bayer-Liner, also bei dieser Dampfsperre, passiert das tatsächlich bei mir weniger, weil das so glatte Materialien sind. Das sind ja ganz glatte Nylon-Materialien, die flutschen natürlich wunderbar, die legen sich dann immer irgendwie richtig
hin. Da gleitet der Frank dann durch das Ding durch. Okay.
Aber das war jetzt das Thema wirklich. Das ist nur ein Tipp für den Winter, für die Leute, die es auch ernsthaft betreiben. Aber durch das, dass halt auch weniger Feuchtigkeit verdunsten kann, geht der Wärmeverlust durch die Verdunstungskälte halt auch massiv zurück und es bringt dann 5 bis 10 Grad Temperaturgewinn beim Schlafsack.
Oh, das ist schon eine Menge, gerade wenn es richtig kalt ist.
Ja. Und so ein Vapor-Bayer-Liner wiegt halt 150 bis 200 Gramm nur, also das ist wirklich eine unglaublich effektive Methode auch, um die Wärmeleistung vom Schlafsack zu steigern.
Das ist auf alle Fälle gut zu wissen, aber jetzt haben wir schon ganz lang wieder über Schlafsäcke gesprochen. Mich würde jetzt noch so eine optimale Kombination aus Schlafsack und Matte interessieren, weil wir haben es ja vorhin davon gehabt, du hast ja gesagt, dass das an der Matte liegen kann, wenn man friert. Wie kombiniere ich das jetzt optimal? Vielleicht auch gerne auch nochmal für wärmere Temperaturen.
Genau, also im Idealfall decken der Schlafsack und die Isomatte einen ähnlichen Temperaturbereich ab. Mhm. Wenn man wählen müsste zwischen einem wärmeren Schlafsack und einer wärmeren Isomatte, dann würden sowohl ich als auch mein Kollege, der Boris Knilka, würden beide sagen, hey, lieber die etwas wärmere Matte als den wärmeren Schlafsack.
Okay.
Weil eben durch den höheren Wärmeverlust über die Matte gewinnt man da auf jeden Fall mehr. Und der andere Vorteil ist letzten Endes auch, also auf einer zu warmen Matte liegt man weniger schwitzig als in einem zu warmen Schlafsack.
Also okay.
Eine zu wärmere Matte deckt immer einen breiteren Einsatzbereich ab als ein zu dicker Schlafsack. Wenn man jetzt weiß, man geht nur bei ganz lauen Temperaturen, im Hochsommer, warm Süden oder so auf Tour, dann ist es trotzdem ratsam, neben einem dünnen Schlafsack auch eine Isomatte zu nehmen, die nicht so gut isoliert, weil natürlich auch da überschüssige Wärme dann gut abtransportiert wird. Mhm. Bei Isomatten geben die Hersteller ja die Wärmeleistung als R-Wert an und das sind dann meistens Matten, die halt einen R-Wert von mehr als 1 oder so haben oder ja.
Was bedeutet dieser R-Wert, Marc?
Also das ganz der R-Wert, da wird der Widerstand für den Wärmedurchgang gemessen. Mhm. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass der R-Wert mit Vorsicht zu genießen ist, weil du je nach Mattenkonstruktion, also die messen beim R-Wert nur den Wärmeverlust hervorgerufen durch Bodenkälte, nicht durch Umgebungsluft. Und es gibt tatsächlich Mattenkonstruktionen, da hast du fantastische R-Werte. Du frierst aber sehr, sehr viel früher, als die R-Wertangabe vermuten lassen würde. Und das liegt daran, wenn zwischen der Mattenoberfläche und der Isolationsschicht, wenn da Luftkammern sind, dann kühlen diese Luftkammern halt durch die Umgebungsluft ab. Man kann sich auf den R-Wert letztendlich nur dann verlassen, wenn die Matte wirklich sehr gleichmäßig gefüllt ist. Das andere Problem beim R-Wert ist, dass der R-Wert halt ein Durchschnittswert ist. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kalte Stellen auf der Matte habe, aber auch sehr warme, dann bekomme ich da laut R-Wert eine warme Matte. Aber der Körper spürt natürlich vor allem durch den Druck, der drauf liegt und durch das Komprimieren der Schlafsackfüllung, spürt man natürlich vor allem die kalten Stellen. Das ist dann so ein bisschen der Lagerfeuereffekt. Vorne ist mir heiß und hinten kalt.
Ja, klar, wenn da ein Durchschnittswert genommen wird, sagt ja nichts aus, ob ich jetzt an der Schulter oder irgendwie das Gefühl habe, es wird kalt, oder an der Hüfte, wo man dann halt vielleicht auch einfach mit aufliegt.
Genau. Ja. Und das ist halt auch der Unterschied zu unseren Messungen. Also unsere Messungen, wenn wir da die Praxistests einfließen lassen, berücksichtigen immer auch die kalten Stellen. Und wir messen letzten Endes so, dass auch Umgebungskälte eine Rolle spielt. Und da machen wir es ähnlich wie bei Schlafsäcken, dass wir auch bei Isomatten geben wir unsere Temperaturlimits an, bis zu denen sie warm halten. Der wärmere Wert, der gilt für Leute, die schnell frieren, der untere Wert für Leute, die weniger schnell frieren.
Und spielt es auch eine Rolle, was für eine Art von Isomatte ich nehme? Ich meine, da gibt es ja alles mögliche, von selbst aufblasend, mit einem extra Sack zum Aufpumpen, welche, die einfach nur aus mehr oder weniger Vollmaterial sind, ne? Also die gute alte Schaummatte irgendwo gibt es ja auch nach wie vor noch, also meistens so in Waffeloptik, damit man eben noch eine andere Isolierung hat. Was nehme ich da? Oder auch der Schnitt, es gibt ja ganz schmales, es gibt ja alles Mögliche.
Genau. Also bei der Isomatte gilt natürlich auch, wie beim Schlafsack, sie sollte so breit sein, dass man sich drauf wohlfühlt. Zum Beispiel auch die Arme nicht runterrutschen. Das merkt man letzten Endes auch nur beim Draufliegen. Also es gibt Leute, die kommen mit Mumienformen sehr gut zurecht. Da gibt es dann aber auch Mumienformen, die wirklich von der Schulter an schon schmäler werden. Da habe ich dann zum Beispiel das Problem, da fallen mir die Arme sofort runter. Es gibt aber auch Mumienformen, die mehr oder weniger von der Schulter bis unterhalb der Hüfte nahezu gerad verlaufen. Da fallen mir die Arme nicht runter und sich dann erst verjüngen.
Es gibt ja auch welche, da, wo quasi die Füße dann nicht auf der Isomatte liegen. Also,
ja, es gibt die Variante, dass man sagt, man nimmt die kurze Version, die ist dann 1,20 Meter lang und legt unten den Rucksack zum Beispiel drunter.
Fände ich persönlich total unbequem, aber ja, na gut.
Habe ich früher gemacht, mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich es auch nicht so bequem finde. Da muss man auch drauf Acht geben. Also wenn das eine sehr dünne Matte ist, dann gibt es keinen so großen Höhenunterschied zwischen, oder gibt es keinen Höhenunterschied. Wenn ich aber eine 6 oder 7 Zentimeter dicke Leichtluftmatratze habe, ich meine, dann stürzen ja die Füße ab. Das, auch da kann ich nur raten, mal vorm Kauf probieren, wie sich das anfühlt, und dann kann man sich ja letzten Endes, wenn es einem nichts ausmacht, dann ist es eine super Möglichkeit, um Gewicht zu sparen. Aber grundsätzlich nochmal zum Mattentyp. Also die modernen Leichtluftmatratzen, die ja in der Regel innen mit Kunstfasern, Daune, Metallfolien oder Kombinationen von verschiedenen Materialien gefüllt sind, um eben zu isolieren. Die bieten in der Regel halt die beste Mischung aus super Schlafkomfort, kleinen Packmaß und minimalem Gewicht. Ja. Und müssen aber halt letzten Endes natürlich aufgepumpt werden, mit Luft gefüllt werden. Das geschieht meist durch einen Pumpsub, der vielen beiliegt. Das kriegt man dann mit Übung echt auch gut hin. Also ich kenne Leute, die schaffen das zum Teil in weniger als einer halben Minute. Bei mir dauert es in der Regel eine Minute bis 90 Minuten, weil ich keinen Bock habe, mir da irgendwie einen Stress zu machen. Aber das geht eben, wenn man also mit Übung geht, geht es echt gut. Ich habe jetzt zurzeit auch gerade, beim Mattentest habe ich eine kleine Luftpumpe benutzt, die so leicht ist, dass man sie mitnehmen kann. Ist tierisch laut, also da muss man sich dann überlegen.
Naturgenuss, meh.
genau. Aber war trotzdem also schon irgendwie witzig, dass ich da ein Ding habe, da schon auch gleichzeitig noch eine Lampe integriert.
Ist schon schick.
Also ich habe am Anfang auch gedacht, naja, und dann hat einer gesagt, du, verkauf mal super, probier's mal aus, und ich kann es echt verstehen, weil es ist schon komfortabel.
Ja, wenn man auf den Zeltplatz geht, da hat man, also auf dem regulären Campingplatz, da hat man so viel Nebengeräusche. Wenn man das nicht mitten in der Nacht macht, dann ist das, denke ich, auch völlig okay.
Genau, das spielt dann auch keiner. Also beim Campingplatz, da gibt es ja mega große, super dicke Matten, und da ist es einfach klasse, wenn man so eine so eine Luftpumpe hat. Also was man bei allen mit Luft gefüllten Matten natürlich im Blick haben muss, und vor allem bei den auf minimales Gewicht getrimmten Modellen, die Materialien sind schon dünn und natürlich auch empfindlich. Also das sind jetzt nicht Matten, die ich unbedingt draußen einfach so vors Zelt legen sollte. Da sollte ich unbedingt was drunter legen. Und wenn ich beim Campen eine tobende Horde Kinder im Zelt habe, dann kann es natürlich auch sein, dass die Matten den Campingurlaub nicht überleben. Da ist dann eine feste Isomatte die bessere Wahl. Also eine feste Isomatte empfiehlt sich wirklich auch für alle, die halt gerne häufig ohne Zelt draußen übernachten wollen.
Man kann es aber auch vorm Zelt sitzen. Ja. Ne? Also da ist dann so eine gewaffelte Matte einfach auch besser, weil man die dann einfach auch mal Steine oder auch leichte Dornen legen kann, ohne dass man dann nachts dann platt auf dem Boden ist, ohne Isolierung.
Ich habe es aber auch schon so gemacht, zum Beispiel, dass ich halt ich nehme dann eine super leichte Leichtluftmatratze und kombiniere die mit einer festen Isomatte. Da gibt es so einen Expert, der Zeltteppich, den kann ich dann drunter legen als Schutz. Und kann die Matte drauflegen oder in sehr kalten Nächten im Zelt könnte man den auch über die Matte legen, so als zusätzliche Isolationsschicht. Das wäre dann zum Beispiel noch eine Variante. Und bei selbststoffblasenden Matten ist so, dass die halt natürlich durch das, dass sie sich in der Regel, wenn man das Ventil aufmacht, sich der Schaum im Inneren größtenteils selber mit Luft füllt oder was, ist halt sehr komfortabel beim Befüllen. Beim Verpacken brauche ich ein bisschen mehr Kraft, um die Luft dann wirklich halt rauszudrücken. Auch da hat sich einiges getan. Also da gibt es mittlerweile wirklich auch super komfortable Modelle.
Aber das ist Packmaß dann trotzdem ein bisschen größer in der Regel?
Genau,
bei den Selbstaufblasenden als bei denen, die ich mit was auch immer aufpuste, oder?
Ja, ist deutlich. Also Packmaß ist deutlich größer. Aus Gewicht ist schon noch höher. Das sieht man da, wenn man bei uns im Heft in die Tabelle reinguckt. Und man merkt auch, also, dass halt die Leichtluftmatratzen, die dominieren mittlerweile den Markt. Also in unserer Tabelle sind es, glaube ich, irgendwie fünf feste Isomatten und fünf selbst aufblasende Matten und um die 30 Leichtluftmatratzen.
Weil es einfach bei den nachgucken mag, genau. Heft 10,
ja.
Ab 2.9. am Kiosk. Nochmal für die sagen, okay, welches Heft war das nochmal? Es ist Heft 10, also das parallel hier zu dieser Podcast-Folge auch am Markt ist. Also könnt ihr auch gerne mal reingucken an das, was Frank so gerade gesagt hat über das Testfeld.
Ja. Und bei Selbststoffblasenmatten da auch nochmal ein Tipp. Da gibt es zwei die Schäume können ausgefräst werden, um Gewicht zu sparen, weil der Schaum halt das Schwerste ist. Und da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, da wird der Schaum mehr oder weniger horizontal durchgestampft. Das merke ich, wenn ich die Lampe gegen das Licht hält, sind es so meistens ein bisschen sternförmige oder trapezförmige Punkte, die dann sehr, sehr hell leuchten. Die Matten, die eignen sich in der Regel nicht für Temperaturen unter 5 Grad, weil das halt so ein Punkt ist, an diesen durchgestanzten Stellen, da wird es echt kalt, weil da halt nur die Isolation ist.
Okay, da pfeift also die Luft dann wieder durch.
Bodenkälte, genau. Und dann gibt es die Variante der horizontalen Einfräsung. Und das bedeutet, dass in der Regel immer an der Mattenoberseite noch eine Schicht Schaum ist, die natürlich isoliert. Die eignen sich dann auch für kältere Temperaturen. Also sind auch für Leute, die jetzt mal in hohen Norden gehen zum Beispiel, natürlich auch ideal.
Okay, also vielleicht die Isomatte vor dem Kauf auch nochmal gegen eine helle Lampe halten, um zu gucken, wie ist die denn gebaut, wenn ich sie in den Herstellerangaben nicht finde. Jetzt haben wir schon das Thema ultraleicht gehabt. Siehst du das als wirklich eine Alternative oder ist das eher Mittel zum Zweck, deiner Meinung nach?
Nein, es ist definitiv eine Alternative und da hat sich natürlich eben wirklich auch durch die Stoffentwicklung wahnsinnig viel getan, durch das, dass die Stoffe halt immer leichter wurden. Und wir haben ja auch im Test sehr, sehr leichte Schlafsäcke. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel den Spark von C2 Summit nehme, wo der -1, der sich wirklich auch für keltische Leute bis -1 Grad einsetzen lässt, der wiegt 500 Gramm. Das ist sensationell. Und der ist vom Schnitt her tatsächlich so, also schon Mumienschnitt. aber ich fühle mich da nicht eingezwängt. Mhm. Und die Materialien sind auch in Ordnung, klar, sind glatt, sind aber nicht schwitzig. Da hat sich schon viel getan. Und das macht dann auch Spaß, wenn du halt so einen super leichten Schlafsack dabei hast, der letzten Endes Rucksack kaum zur Last fällt. Und wenn du dann eine Matte hast, wie jetzt eben zum Beispiel Thermarest Neo Air oder von Big Agnes die Sumo L, die auch nur 400 Gramm wiegen, aber eben auch sich bis in die Minusgrade einsetzen lassen, also damit super Allrounder sind, da braucht halt da wiegt das Outdoor-Bett dann mit Pumpsack und Schlafsack natürlich zusammen, also um ein Kilo. Das ist halt sensationell. Mhm. Das hat früher mal gerade allein der Schlafsack gewogen, wenn du einen richtig teuren gekauft hast. Mhm.
Ja, dann kann man, weil das so bin ich drauf, dann kann man vielleicht sich doch wieder ein kleines Kissen mitnehmen,
ja,
was ich inzwischen für den Komfort wirklich schick finde. Also irgendwie Jacke zusammenrollen, die vielleicht auch noch klamm ist und die irgendwie unter den Kopf wursteln und dann da irgendwie bequem liegen, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so prall, geht mal, aber ich nehme eigentlich inzwischen gerne ein Kissen mit. Wie siehst du das, Frank?
Ja, wir auch. Also wir sind da mittlerweile auch Fans davon. Da gibt es auch ultraleichte Kissen, man sieht es damit, Kukun, die verpackt die Größe von einem kleinen Apfel haben, weniger als 100 Gramm wiegen und über die Stärke der Luftfüllung kannst du auch die Polsterung ein bisschen anpassen und ja, da schläfst du deutlich besser drauf als eben irgendwas, was den Packsack klemmt, der nachts ständig von der Matte rutscht, wo
man dann. Ja, es sind ja auch oft nicht die Materialien, die man so direkt an der Wange haben will. Wenn man jetzt nochmal auf der Seite liegt und die Kapuze nicht ganz zu hat und kommt dann da auf so einem Außenstoff zu liegen, vom Rucksack oder von was auch immer.
Ja, oder wenn dann irgendwie, dann liegt der Reißverschluss blöd da, dann liegst du mit der Wange auf dem Reißverschluss drauf.
Sieht auch schick aus am nächsten Tag.
Genau, also nein, also die Kissen, das ist wirklich auch, das ist mittlerweile ein Komfort-Feature, auf das wir nicht mehr verzichten wollen.
Mhm. Jetzt sind wir ziemlich weit gekommen, haben sogar die Komfortzulage Kissen schon abgehandelt. Ich würde jetzt gern zum Abschluss von unserem super interessanten Gespräch von dir gerne nochmal was Persönlicheres hören, Frank. Kannst du dich an eine besonders schlimme oder besonders schöne Nacht draußen erinnern? Und was waren so die Tipps drumherum, die du aus dieser Erfahrung geben kannst?
Also meine schlimm-schönste Nacht.
Schlimm-schönste, schlimm-schönste. Kombination.
Genau, oh, das war okay. Auf einer Wintertour in Rocky Mountains auf über 3000 Meter. Ja. Knapp minus 40 Grad. Sternenhimmel, der mich einfach wirklich, ja, wenn ich jetzt heute dran denke, immer noch sprachlos macht. Wie
mit oder ohne Zelt, Frank? Schon mit Zelt,
ohne,
oder?
Ohne Zelt.
Oh.
Die anderen, die waren in einer Hütte oder sowas, aber ich hatte einen Schlafsack zum Testen, der vermeintlich bis minus 30 Grad funktioniert hat. Und also der Sternenhimmel, der war einfach gigantisch. Das war fast so, wie wenn man durch ein Teleskop guckt.
Und du bist da die ganze Nacht dann zitternd bei minus 40
und
Grad,
ich bin,
weil der Schlafsack nur bis minus 30 draußen gelegen hat.
Nein.
Ist aber so schön, ich bleib hier.
Und ich wundere mich dann schon mit der Zeit, warum mir nicht so richtig warm wird, wollte mir dann aber nicht die Blöße geben und irgendwie die 500 Meter zur Hütte laufen und habe da die ganze Nacht echt richtig übel gefroren. Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass das nicht das minus 30 Grad Modell war, das mir gegeben wurde, sondern das minus 12 Grad Modell.
Ah, vielen
Dank.
Mhm.
Genau. Und für das war der Schlafsack dann wirklich erstaunlich warm. War nämlich eine neue. das war damals, kam gerade Primaluft auf den Markt. Mhm. Und letzten Endes war es dann trotzdem also eine überzeugende Leistung von Primaloft und vielleicht und insgesamt so die schönste Nacht, die ich draußen hatte, das war im Küstengebirge von USA. Da habe ich auf rund 2000 Meter in so einem Tal, also es war wie ein Amphitheater, wie so ein halbes. Und da sind über 30 Wasserfälle runtergerauscht. Wow. Und das war ein Rauschen. Das war, ich hatte davor was im Buch Ezekiel, das ist ein Bibelbuch, gelesen über das Rauschen von Engeln. Also irgendwas hatte was Himmlisches, dieses Rauschen, weil sowas hatte ich nie gehört. Und vermutlich war es auch die Kombi, dass halt, also dieses Amphitheater, das hat ja letzten Endes wie so einen Schalltrichter von einem Megafon, hat das ja in meine Richtung den Schall verstärkt. Und dann haben natürlich, jeder Wasserfall hat natürlich sein individuelles Rauschen gehabt. Es war niemand anderer da. Das war schon gigantisch. Und witzigerweise habe ich danach angefangen, anders zu hören. Ach, weil kann man, wenn man sich mit der Psychoakustik des Hörens beschäftigt, kann man das letzten Endes sogar erklären, weil das Gehirn ja letzten Endes die Hörerfahrung deutet. Und wenn du dann anfängst, was anderes zu hören, dann...
Das lernt ja immer noch, dass
genau, dann... Genau, dann nimmst du plötzlich auch Schall anders wahr. Und tatsächlich hat diese Nacht meine Hörwahrnehmung auch dann so verändert, dass ich zum Beispiel die Klangfarben von unterschiedlichen Instrumenten stärker wahrnehme. Weil ein Ton besteht ja nicht nur irgendwie aus einem Ton, wie wir ihn kennen, sondern aus einem kompletten Obertonspektrum. Und als begeisterter Musikhörer war das dann auch wieder so eine unglaublich vielschichtige Erfahrung, die mich letzten Endes für mein Leben geprägt hat, im positiven Sinn.
Boah, das ist ein sehr schönes Schlusswort, ein Plädoyer für mehr Nächte draußen, ja, mit der richtigen Ausrüstung natürlich. Vielen Dank, Frank, für diese sehr, sehr persönlichen Eindruck noch am Ende. Hat mich wie immer sehr gefreut, mit dir zu reden über das ganze Spektrum vom draußen schlafen und wie man sich's ein bisschen bequem macht und was man vielleicht auch besser nicht macht. Und wer es nochmal nachlesen will, kurz und kompakt in Heft 1025 ab 2.9. am Kiosk, kann man da das meiste nochmal nachlesen. Vielleicht nicht die ganz persönlichen Erfahrungen von Frank Wacker, aber die harten Fakten zum Thema draußen übernachten und Kombination von Isomatte und Schlafsack. Dankeschön, Frank.
Gerne.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus, ich habe es schon erwähnt, findet ihr Outdoor nach wie vor gedruckt am Kiosk. Einfacher ist es natürlich per Abo in euren Briefkasten, verpasst ihr auch kein Heft mehr. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles informiert, was das Outdoor-Leben schöner macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.